wenn wir von dem großen Gott singen, wenn wir von Majestät sprechen. Eine Krone habe ich in einem Video reingebracht, um die Größe, die ja durch sichtbare Zeichen nicht genug zu symbolisieren ist, aber unseres Gottes. Wie kommst du dir denn davor, wenn du die Großartigkeit unseres Gottes, unseres Herrn und Heilandes anbetest? Wie kommst du dir vor? Ich glaube, da hat so mancher mit Kleinmütigkeit zu tun. Denkt an seine Schuld, an sein Versagen, an den wenigen Gaben, die wir meinen zu haben. Und deshalb möchte ich heute zu meinem Thema machen, Annahme und Ablehnung. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, was bei Annahme steht. Da steht, Annahme drückt ein zustimmendes Werturteil aus und bildet demnach den Gegensatz zur Ablehnung. Annahme bedeutet, mit jemandem einverstanden zu sein. Annahme beruht auf Freiwilligkeit. Darüber hinaus besteht eine aktive Komponente im Gegensatz zur passiven, jemanden nur zu tolerieren. Und Annahme bezieht sich auf Personen oder deren Verhaltensweisen, auf ihre Emotionen, also ihre Gefühle, so wie auf ihre Äußerungen. Bisschen Theorie, ne? Aber ich habe als Junge sehr viel unter Ablehnung leiden müssen. Ich habe mich selbst nicht leiden können und habe auch das dann als Echo auch von anderen erfahren. In der Grundschule hatte ich einen Kameraden, der nebenan im Haus wohnte und von daher bot sich das an, ihm häufig zu begegnen. Zu meiner Zeit spielte sich ja die Freizeit immer auf der Straße ab. Ich bin in einer Großstadt groß geworden und dann hat man auf der Straße irgendwas unternommen. Es gab noch keine Handys, kein PC und die Fernseher kamen so gerade mit Schwarz-Weiß auf und so mussten wir uns auf der Straße beschäftigen. Wir hatten tolle Spiele, aber auch manchen Schabernack haben wir Jungs getrieben und mein Kamerad war da talentiert. Er war nicht nur stärker als ich, er ließ mich das auch immer spüren, dass er der Stärkere war. Und er hatte immer Ideen, irgendwas. Wir haben Buden gebaut. Ja, wo haben wir das Holz dafür gehabt? Haben wir aus dem Schrebergarten gestohlen. Ne? Und wir hatten kein Taschengeld, wie die Kinder heute kriegen. Wenn wir mal für Einkaufen ein paar Pfennige, gab es ja damals, Pfennige gegeben hat, dann haben wir mal was uns geleistet, aber sonst hatte ich kein Taschengeld. Ja, wenn dann Kirmes war, hat der Freund mich verleitet, Eis zu stehlen. Und so manche Dinge, die ich heute bereue, getan zu haben, aber das war so. Jungen sind einfach so, sie müssen Heldentaten machen. Ob die nun positiv sind, meist sind sie ja negativ. Ne? Jungen müssen irgendwas leisten, sie wollen Helden sein. Bei Mädchen ist das ein bisschen anders. Die wollen hübsch sein, sie wollen angesehen werden und dabei sein, Freundinnen haben und so. Ne? Ist halt etwas anders gelagert bei euch Damen als bei uns Männern. Aber die Probleme sind die gleichen. Wenn wir nämlich nicht hübsch genug sind, gucken in den Spiegel und sagen, ja, nee, die gefällt mir nicht. Das passt nicht zu dem Modebild heute, wie die anderen sind. Oder wenn ich als Junge sagen muss, ich bin nicht so sportlich, ich kann nicht so mithalten wie die anderen Jungen, dann kommt Minderwertigkeitsgefühle. Ich fühle mich nicht angenommen und oft auch abgelehnt. Aber Gott hat uns ganz persönlich geschaffen. Und da liegt der Haken, dass wir uns immer mit anderen vergleichen. Sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht und das kann ich nicht. Und vergessen eigentlich, was ich kann. Man sieht immer den anderen als besser und ich möchte auch so sein. Und dann trägt man Masken. Man setzt Masken auf, wie man eigentlich gar nicht ist. Man verändert sich, sagt, ich möchte so sein wie der, wie die. Ich möchte so hübsch aussehen, ich möchte das tun können. Aber es bleibt bei der Maske. Denn es ist nicht ehrlich, es ist nicht in meinem Herzen. Ich erinnere mich an einen Fernsehfilm, ich meine, im Laufe unseres Lebens sieht man ja viele und vergisst auch die meisten wieder. Wir haben es gestern Abend, haben wir einen doppelt geguckt, so einen alten Film. Und meine Frau sagt, nee, den haben wir noch nicht geguckt. Ich sage, ja doch, mir kommt einiges bekannt vor. Aber ein Fernsehfilm ist mir hängen geblieben, wegen seiner Aussage am Ende. Da war eine junge Frau, die ihre Tante beerbt hat. Die Tante war kinderlos und deshalb hat sie das kleine Häuschen und den Inventar von der Tante geerbt. Sie geht also hin und in das Dorf, wo ihr Haus ist, und während sie in dem Hause so die Sachen ansieht, die da sind, erinnert sie sich an die schönen Ferien, die sie dort bei der Tante verlebt hat. Die Tante hatte immer so alte Kleider, mit denen hat sie sich dann geschmückt, hat Theater gespielt und sie hatte immer einen Jungen aus dem Ort, der mit ihr gespielt hat. Der hat sich schon immer gefreut, wenn sie in Ferien kam. Und dann haben die beide unternommen, was sie wollten. Sie haben zusammen geschwommen und haben ein Baumhaus gebaut und Dinge, die einfach in dem Alter gemacht werden. Und daran hat sie sich wieder erinnert. Und bei der Gelegenheit konnte sie auch die anderen aus dem Dorf, die Clique aus dem Dorf, besuchen. Die waren natürlich auch alle älter geworden. Einige hatten auch schon geheiratet. Und so haben die sich in der Gaststätte getroffen. Eine von ihnen war inzwischen die Wirtin geworden, hatte den Wirt geheiratet und erzählten also Geschichten. Und dabei passierte es, dass die junge Wirtin den Spitznamen, den sie damals für dieses Mädchen gebraucht haben, sie nannten sie nämlich, weil sie die alten Kleider dann von der Tante getragen hat, Mottenlieschen. Aber als sie dieses herabwürdigende Wort erwähnte, ist die junge Frau aufgestanden und hat die Gruppe verlassen. Sie war sehr traurig darüber, weil sie merkte, seht ihr, ich war damals schon immer Außenseiter. Ich war ja nur zugereist, war nur in Ferien da und ich bin immer noch die Ausgestoßene, die nicht dazugehört. Am anderen Morgen klopft es an der Tür und diese junge Wirtin steht davor und entschuldigt sich. Und das ist dieser Satz, der mir hängen geblieben ist. Sie sagt, entschuldige, dass ich deinen Spitznamen erwähnt habe. Es sollte nur ein Spaß sein und eine Erinnerung. Es war nicht ernst gemeint. Aber ich muss dir sagen, wir haben dich die ganze Zeit, wenn du in den Ferien warst, bewundert. Du hattest immer einen Spielkameraden und ihr konntet machen, was ihr wolltet. Die Freunde, die ich hatte, die wollten nur mit mir ins Bett und dann haben sie mich wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Wir haben dich beneidet. Du konntest sein, wie du sein wolltest. Vielleicht geht es uns auch manchmal so, dass wir in dem Blick, was die anderen wollen, dann uns selbst nicht mehr sehen. Dass wir meinen, wir wären die Ausgestoßenen, die Außenseiter. Aber in Wirklichkeit gibt es Leute, die uns in unserer Art vielleicht sogar bewundern. Wenn wir mal ins Wort Gottes schauen, und vornehmlich ins Alte Testament, begegnen uns eine ganze Menge Männer und Frauen, die gar nicht so ideal sind, wie wir oder uns das von den großen Frauen und Männern der Bibel vorstellen. Ihr kennt den Gideon. Gideon hatte sich zurückgezogen, hat in einer Höhle das bisschen Getreide, was er vor den Feinden hat retten können, gemahlen, gedroschen. Versteckt in eine Höhle, dass ja die Philister als die Feinde das nicht sehen sollten. Und zu ihm kommt ein Engel und sagt zu ihm, Gideon, du streitbarer Held. Könnt ihr euch vorstellen, dass er gesagt hat, ich und ein streitbarer Held? Ich doch nicht. Ich verstecke mich hier in der Höhle und du nennst mich einen streitbaren Helden? Nein, ich bin aus dem kleinsten Stamm Israels und aus der Sippe, die auch nicht allzu groß ist. Und zu sagen haben wir auch nichts. Aber Gott hat schon längst gesehen, was in dem Gideon steckte. Er hat ja dann später mit 300 Leuten die gesamte Heer der Philister vernichtend geschlagen durch die Hilfe Gottes. Er hat auf Gott vertraut und hat darauf gehört, welche Anweisungen er bekommen hat und hat das befolgt. Und das brachte ihn in die Hörweite Gottes. Und das ist unser Geheimnis. Wenn wir mit unseren Gaben in die Hörweite Gottes gehen, dann wird Wunderbares daraus. Nehmt den Mose an, ein Totschläger, der 40 Jahre in die Wüste fliehen muss, damit sie ihn nicht schnappen. Ihn beruft Gott, sein Volk aus Ägypten zu führen. Und was sagt Mose? Ich kann doch gar nicht reden, wenn ich da vor dem Pharao stehe. So beredt bin ich nicht. Aber Gott hat Auswege. Sein Bruder Aaron gibt er ihm zur Seite. Und was gibt er noch? Einen einfachen Stock. Mit einem einfachen Stock soll Mose vor den großen Pharao, den Herrscher eines Weltreiches, treten. Aber Gott hat das gebraucht, damit er mit seiner Hilfe ein Volk führen kann. Nehmt ein Noah, betrunken, sehen ihn seine Kinder. Gott braucht ihn, um eine Familie und sämtliche Tierarten durch die Sintflut zu retten. Oder Jakob, schon sein Name sagt Betrüger, übersetzt heißt Jakob Betrüger. Und das war er auch. Er hat seinen Vater belogen, betrogen, nur um seinen Vorteil zu kommen. Und was macht Gott aus ihm? Ein Israel, ein Streiter Gottes. Gott streitet für ihn. Das hat natürlich lange Zeit gebraucht, bis er verändert wurde. Aber es war ein Betrüger, einer, der nur auf seinen Vorteil bedacht war. So könnten wir noch so manchen Mann oder Frau aus der Schrift annehmen, den Jona oder den Paulus, der Christen verfolgt hat. Aber Gott kann schwache Leute gebrauchen. Und Jesus hat das selbst gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Von einem so Benachteiligten möchte ich euch lesen, nämlich von dem Mephibosheth. Das steht in 2. Samuel, Kapitel 9, ich lese ab Vers 3. Der König, das ist David, sprach, ist da noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist er? Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodabar im Hause Machirs, des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machirs, des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tische essen. Er aber fiel nieder und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin. Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, alles, was Saul gehört hat und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Mephibosheth ist schon sein Spitzname, ist eigentlich nicht sein eigentlicher Name. Sein eigentlicher Name ist Meribbaal. Diese Namen hat der Vater, der Jonathan, der Freund da, kennen die Geschichte der Freundschaft Jonathans und Davids. Dieser Vater Jonathan hat seinem Sohn den Namen Meribbaal gegeben, was übersetzt heißt Kämpfer gegen Baal oder Abschaffer des Götzendienstes. Das hat er mit seinem Namen seinem Sohn gegeben. Die ganze Unsitte von den Nachbarn, den Götzendienst nach Israel reinzunehmen, den sollst du als mein Sohn einmal rausschmeißen. Aber aus seiner Geschichte ist etwas anders geworden. Als Saul und auch Jonathan fast gleichzeitig in der Schlacht gestorben sind, hat die Amme, die Pflegemutter des kleinen Mephibosheth, solche Angst gekriegt, dass sie den Kleinen schnappt und mit ihm flüchtet. Aber bei der Flucht stolpert sie und der Junge verletzt sich beide Füße und ist ab dem 5. Lebensjahr gehbehindert. Mit ihm flüchtet sie, wie wir gerade gehört haben, nach Lodabar. Lodabar heißt übersetzt ohne Namen. Das war so ein kleines, vergessenes Örtchen, da haben sie noch nicht mal einen Namen gegeben. In solch eine Einsamkeit auf der anderen Seite des Jordans, dorthin flüchtet die Amme mit dem Mephibosheth. Mephibosheth klingt ja ähnlich wie Meribal, ne? Ist so ein Scherznamen oder Spitznamen, wie wir das heute sagen. Nur der hat jetzt eine ganz andere Bedeutung. Er heißt Verbreiter der Schande. Ihm kann man die Schande ansehen mit seiner Behinderung, seiner Beine, dass er nicht mehr der Ausrotter des Götzendienstes ist, sondern nur noch Schande. Kommt ihr euch manchmal auch so vor, dass ihr sagt, von mir ist nicht mehr allzu viel übrig, wer bin ich eigentlich? Ich habe diesem Mephibosheth sehr nachfühlen können. Aber David hat etwas anderes vor. Er sagt, gibt es noch jemanden aus dem Hause Sauls? War ja sein Großvater. Und David hat ja die Königsherrschaft von Saul übernommen und er übt Barmherzigkeit an dem jungen Prinzen. Er ist ja eigentlich ein Prinz. Er ist der Enkel Sauls und wäre einmal König geworden, wenn nicht das Königtum von Gott an David gegeben wurde. Und dieser Prinz sitzt da einsam in dem letzten verlassenen Dorf und trauert dem nach. Aber David übt Barmherzigkeit. Er bringt ihn wieder zurück, übergibt ihm alles und beauftragt auch noch den Knecht Ziba, die Güter, die er jetzt dem Prinzen übergibt, er kann sie ja nicht bewirtschaften, er ist ja lahm an den Beinen, dass der Knecht darin arbeitet. Aber er darf jeden Tag an seiner Tafel im Königspalast essen. Das, was ihm nach seiner Abstammung her auch gebührt. Kommen wir uns manchmal auch so vor, dass wir im Lobpreis singen, wir sind Prinzen und Prinzessinnen unseres großen Gottes und unser Alltag sieht dann anders aus. Da gehen wir bedrückt und haben Sorgen und Bekümmernissen, aber Gott hat keine Enkelkinder. Dieses Sprichwort kenne ich schon lange, es will besagen, in erster Linie, dass wenn man fromme Eltern hat, ist das noch nicht gesagt, dass man ein Kind Gottes ist. Man muss immer selbst die Entscheidung für Jesus treffen. Dann erst ist man ein Kind Gottes. Das will dieses Wort sagen. Aber ich will es hier mal übertragen, dass in den Augen unseres himmlischen Vaters jeder von uns wertgeschätzt ist. Jeder von uns hat Jesus wertgeschätzt, sein Leben zu geben. Wie er sagt, das ist das Höchste, dass man für seine Freunde sein Leben gibt. Und das hat er, unser Herr, für uns getan. Er hat uns in das Erbe hineingenommen. Und wenn wir Erben sind, können wir alles beanspruchen, was er an Verheißungen in seinem Wort uns gegeben hat. Gott hat keine Adoptivkinder, keine ungewollten, keine benachteiligten Kinder, sondern er hat nur Erben. Zu denen dürfen wir uns zählen und diese Liebe ihm wieder antworten, indem wir unser Leben verändern und auch den Nächsten lieben. Und deshalb möchte ich enden mit einem Wort, das in der ersten Predigt von Wieland hier in diesem Jahr angesprochen war. Er sagt, lest mal Römer 7 und 8. Und die letzten beiden Verse möchte ich an den Schluss meiner Predigt setzen. Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.